Es ist heute Autogen oder im Blick auf diese Tatsache, also bestimmte Bibelverse vorgeschlagen, die sich alle mit dem Tod und seiner Überwindung beschäftigen. Ja. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, ich bin auferstehen und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit. Oder, dass dort bezeugt ist, deswegen hat der Vater mich gesandt, dass ich seine Werke tue und die Werke des Teufels zerstört werden. Was ist das wichtigste Werk des Teufels?
Lüge.
Lüge ist ein Mittel. Menschen morden von Anfang an. Was ist das Ziel? Das Leben zu zerstören, und deswegen hat Jesus Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Und das muss erinnert werden. Immer wieder. Das ist also eine tatsächlich neue Herausforderung, auch an uns. Wir haben im Moment, soweit wir das wissen, zumindest keine Sterbenden unter uns. Wenn das nämlich so ist, dann, ich kenne das, in solchem Zustand zu sein, dann ist diese Selbstverständlichkeit des Lebens, mit der wir normalerweise geschützt sind, weggetan. Dann lernt man wirklich seine Tage zu zählen. Ja, ich habe das also vor gut 10 Jahren buchstäblich gemacht. Ich habe das meinen Kindern und meiner Frau gesagt. Also ich habe maximal noch 90 Tage, wenn man mal von heute an rückwärts zählt. Da wusste ich noch nicht, dass das viel weniger waren. Also ich hatte zu dieser Zeit weniger als 20, weniger als 30, weniger als einen Monat. Durch Gottes Gnade hat sich das verlängert, schon um einige Tage. Aber ich weiß, dass mich dieses Bewusstsein der Endlichkeit lange begleitet hat. Mehr als das ganze Jahr in der Klinik. Auch noch danach, als neue Symptome wieder aufgetreten sind, war mir diese Endlichkeit sehr bewusst, obwohl Gott zu mir geredet hat, dass ich aus dieser Krankheit wieder herauskommen werde. Und deswegen ist es gut, sich damit zu beschäftigen. Wer hatte das noch gesagt? Lehre uns den Zählen unserer Tage. Wo steht das? Das erste hier heute, schreibt euch das mal an, entweder in euren Aufzeichnungen oder markiert euch das in eurer Bibel. Psalm 90. Ich lese doch einmal den Anfang vor, weil das, was wir danach hören werden, sich eigentlich nur daraus verstehen lässt. Herr, du bist unsere Wohnung oder Zuflucht gewesen von Generation zu Generation. Ihn geboren waren die Berge, und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt es zum Staub zurückkehren, den Menschen, und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwärmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend wird es abgemäht und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn, und durch deinen Grimm werden wir hinweggeschleppt. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Gedanken, wie ein Geschwätz. wie ein Hauch. Die Tage unserer Jahre, ihre sind 70 Jahre, und wenn in Kraft 80 Jahre, und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deiner Furcht gemäß dein Grimm, so lehre uns denn Zählen unserer Tage, auf dass wir ein weises Herz haben. Kehre wieder her, wisse wann, und lass dich's gereuen über deine Knechte. Sättig uns am Morgen mit deiner Güte, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. So freue uns nach den Tagen, da du uns gebeugt hast, nach den Jahren, da wir Übles gesehen. Lass deinen Knechten erscheinen dein Tun und deine Majestät ihren Söhnen. Und die Huld des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und befestige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, befestige es. Das ist ein merkwürdiger Psalm, finde ich.
Schon, dass es von Mose ist. Ne?
Genau. Von Mose deswegen, weil es er selber hatte ja ein erheblich längeres Leben. Wer weiß wie lange? Genau. Bitte? Genau, er hat das Maß voll gemacht, was Gott zur Zeit Noahs gesetzt hatte. Einer der wenigen, der die 120 noch erreicht hat. Er sagt ausdrücklich, lehre uns Bedenken, unsere Frage. Und ich frage mich, ob er die ersten 40 Jahre oder die letzten 40 Jahre nicht mitgezählt hat. Die ersten 40, nämlich als Pharaonenprinz oder die letzten 40 Jahre der Wüstenwanderung, wo er nicht mehr sein Leben gelebt hat, wo er ein Leben der Hingabe und der Nachfolge und des Gehorsams geführt hat, wie vor ihm keiner und nach ihm keiner. Ich werde gleich noch darauf kommen, warum ich diese deutliche Aussage mache. Ich denke, dass dieser Psalm einer seiner letzten Zeugnisse sind. Wir lesen nämlich, und das ist unser heutiger Predigtext, einmal im 5. Buch Mose, das Kapitel 34. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo. Wo liegen die Ebenen Moabs? Wer kennt sich ein bisschen mit Geografie aus?
Vor dem Jordan. Das ist mehr östlich.
Richtig, östlich des Jordan, das ist das heutige Land. Genau, das ist Jordan. Denn das Volk Israel hatte den Jordan in seiner Mündung. Wohin mündet der Jordan? In das Tote Meer. Südlich umwandert. Die sind also nicht durch die Wüste Sinai dann direkt den Streifen am Mittelmeer hochgezogen, wo die Philister gewohnt haben, sondern sind sehr weit ausgewichen in das Land der Ammoniter und Moabiter, haben dort die beiden Könige besiegt. Übrigens haben 2,5 Stämme dort auch ihr Land gekriegt, östlich des Jordan, und haben sich dann von Osten aus dem verheißenen Land genähert. Nur der Jordan war dazwischen. Deswegen wird er bis heute als Todesfluss im übertragenen Sinne gesehen. Der Todesjordan hat man ganz viel in der christlichen Dichtung. Also so in Liedern.
Über den Jordan gehen.
Genau, wenn jemand über den Jordan geht, heißt er, er stirbt. Ja. Mose durfte nicht über den Jordan gehen. Gott hat ihm von dort aus das Land gezeigt. Und das hat was zu tun mit seiner Geschichte und das hat was zu tun mit dem Psalm. Ihr macht es nicht aus eigenem Entschluss. Woher weiß ich das?
Was macht man jetzt eigentlich?
Auf diesen Berg dort zu steigen. hatte, war zum Beispiel kein Bergsteiger oder abenteuerlustiger Mensch, der noch auf seine alten Tage bei Herausforderungen gesucht hat, sondern es gab einen Grund, warum er das macht.
Also, oder dort darf er das Land sehen, oder wie soll das?
Ja, gehen wir mal 2 Kapitel zurück, da finden wir das nämlich. Im Kapitel 32 am Ende. Wir gehen nochmal in diese ganze Abfolge. Diese letzten Kapitel des 5. Mosebuches sind tatsächlich ein Vermächtnis. Es wird noch Segen und Fluch dem Volk Israel vorgestellt. Sie werden also ernsthaft gewarnt, was sie vermeiden sollen. Vom Umfang her sehr viel mehr als das, wonach sie sich richten sollen. Das hatten sie nämlich die Jahre vorneweg schon alles gelehrt gekriegt. Sie werden aber zum Schluss nochmal gewarnt. Dann fällt mir auf, dass Mose am Ende seines Lebens, und damit beginnt dieses Kapitel 32, voller Lobpreis ist. Und da knüpft er an die Tradition seiner Vorväter. Wir lesen ja zum Beispiel, dass Jakob am Ende seines Lebens anbetete über der Spitze seines Stabes. Das heißt, er hat ihn umgedreht oder beiseite gelegt. Das kann man sich vorstellen, wie man möchte. Die Spitze seines Stabes, die geht normalerweise nämlich in den Boden, die sieht man nicht. Und wenn er dort über diese Spitze anbetet, heißt, er hat das aus der Hand gelegt. Es ist nicht mehr sein Tun im Vordergrund, sondern es ist seine Beziehung zu Gott im Vordergrund. Man kann das manchmal bei gereiften Gläubigen am Ende ihres Lebens sehen. Da spielt nicht mehr das eine Rolle, was sie mal gemacht haben oder was sie nicht geschafft haben, sondern da ist nur noch die Beziehung zu Gott im Fokus. Wünschte man sich, dass man so anbetend vor Gott wird. Und das ist bei Mose ganz deutlich. Dieses ganze Kapitel ist voller überfließendem Lobpreis. Kann man gut vorstellen, dass der eine oder andere nichts damit anfangen kann. Und wenn man jünger ist, dann ist einem das fremd und denkt, was ist das für eine komische Art und Weise. Und was will er überhaupt sagen? Da heißt es, dem fehlt vollkommenes sein Tun, alle seine Wege sind recht. Dort wird seine Beziehung zu Jesus nämlich deutlich. Der Fels, zu dem er reden soll, den er aber geschlagen hat. Der Fels, der sie begleitet, war der Christus, heißt es. Dieser Mann, dieser Prophet, dieser Freund Gottes, wie er genannt wird, ist weit über seine Zeitgenossen hinaus in einer Verbindung mit seinem Herrn, dass man nur dankbar sein kann, dass wir solche Vorbilder haben. Und ich sehe das als einen Ansporn, dass wir uns ausrichten nach solchen Männern Gottes, nach solchen Heiligen, die ihr Leben in Opfer gebracht haben, die nicht ihre eigenen Ziele und Zwecke verfolgt haben, sondern das getan haben, wozu Gott sie berufen hat. Ein reiches Leben, ein überfließendes Leben. Und das geht dann weiter im nächsten Kapitel 33, ist dann der Segen des Mose. Und wenn wir das einmal betrachten würden, und das machen wir heute nicht, dann kann man sehen, dass dieser Segen des Mose sehr viel weiter ging noch als der Segen Jakobs, der ja auch am Ende seines Lebens alle seine Söhne und damit die Stimme Israels in ihre Bestimmung hinein gesegnet hat. Aber der Segen Moses geht eindeutig noch weiter. Aber dazwischen, zwischen dieser Anbetung und dem Segen, betet er. Und das Beten Ich habe da oft darauf hingewiesen, aber hier wird es mal richtig deutlich. Beten ist nicht das, was wir sagen, sondern beten ist zuerst das, was wir hören. Bei einem Gespräch geht es ja auch nicht darum, dass wir dem anderen möglichst viel Information geben, sondern ein gutes Gespräch ist dadurch gekennzeichnet, dass wir hören, was den anderen bewegt. Wechselseitig in der Regel. Aber ein Gespräch vollzieht sich immer nur, wenn das Hören die erste Funktion ist. Und erst dann das Reden. Das kann durchaus sein, dass ich beginne mit dem Reden, aber die Haltung des Hörens muss da sein. Jeder Mensch sei.
Schnell zum Hören.
Schnell zum Hören. Langsam zum Reden. Langsam zum Zuhören. Und deswegen ist das, wenn Gott zu uns redet, beten. Ich empfehle das gerade denen, die sagen, ich weiß nicht, was ich beten soll. Und jetzt hast du die richtige Haltung. Wir müssen Gott nicht die Ohren voll sammeln. Er weiß sowieso, was wir brauchen. Aber wenn wir beten wollen und auch erhörlich beten, dann sollten wir Menschen sein, die uns die Zeit nehmen, auf sein Wort zu hören. Und zwar auf das Wort, was uns erreicht, was uns im Allerinnersten etwas anschlägt. Das ist manchmal so leise, dass wir, so ging mir das zumindest so lange Zeit, dass ich das nicht als das Reden Gottes wahrgenommen habe. Ich wusste nicht, dass es so zart, vorsichtig, sanftmütig ist. Weil ich in mir Stimmen hatte, die waren so bedrängend, so gewaltig, so mächtig, dass ich das immer für das Reden Gottes gehalten habe. Voller Vorteile, voller Anklage, voller Gericht. Das mag uns hintreiben zu Gott, aber wenn er dann zu uns redet, ist das eine wunderbare Sache. Es ist lebendig und es ist furchtbar. Und er redet zu Mose an demselben Tag, also 32, Vers 48, und sprach: Steige auf dieses Gebirge Abarim, den Berg Nebo, der im Land Moab liegt, der Jericho gegenüber ist, und sieh das Land Kanaan, das ich den Kindern Israel zum Eigentum gebe. Und du wirst sterben auf dem Berg, auf den du steigen wirst, und zu deinen Völkern versammelt werden, wie dein Bruder Aaron auf dem Berg Hor gestorben ist und zu seinen Völkern versammelt wurde. Weil ihr treulos gegen mich gehandelt habt, inmitten der Kinder Israel am Wasser von Meriba Kades in der Wüste Zin. Weil ihr mich nicht geheiligt habt, inmitten der Kinder Israel. Denn vor dir sollst du das Land sehen, aber du sollst nicht in das Land hineinkommen, das ich den Kindern Israel gebe. Und? Bitte? Ja, Gott hat ihm gesagt, er soll dorthin gehen. Und Mose ist kein fauler oder feiger Kerl, der sagt, nee, wenn ich dort sterben soll, dann bleib ich hier unten. Ich fürchte, es gibt Leute, die lieber so handeln. Auch heute. Zu denen Gott redet. Wenn man Jonas sieht, war auch ein Mann Gottes. Gott redet zu ihm ganz klar und er macht das Gegenteil. Und Mose war nicht alt und der Tagesab. Das kann man nämlich nachher gleich im Kapitel 34 lesen. Er war gewohnt worden, daran gewöhnt worden, das Wort Gottes ernster zu nehmen als alles Eigenes. Warum sage ich, dass ich denke, dass der Psalm 90 eines seiner letzten Gebete ist? Weil dort im Vers 8 eine Tatsache aufgeschrieben ist. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt und Verborgenes tun vor das Licht deines Angesichts.
Das wusste ja niemand sonst,
außer er,
was Gott oder das Gott zu ihm gesagt hatte, sprich zu dem Felsen. Und er hat, so wie das Volk Israel schon vorneweg einmal gesehen hatte, den Felsen geschlagen und es kam Wasser raus. Beim ersten Mal, also einige Jahre vorher offenbar, hat Gott zu ihm gesagt, nimm deinen Stab, dann schlägt auf den Felsen und es kommt Wasser raus. Und dann kommt irgendwann wieder diese Situation, das war dieses Haderwasser, wo sie gar nicht mehr wollten. Wir finden dort einen, ich denke, wir finden dort einen Hinweis, warum Mose und Aaron an dieser Situation scheitern.
Weil das Volk ihn zum Zorn so sehr, also über die Maßen verführt hat.
Genau. Ja. Das ist der Punkt. Die Widerspenstigkeit derer, die zu leiden Gott ihn beauftragt hatte, ihre permanente Widerspenstigkeit, ihr immer wieder durchbrechende Unglaube und Ungehorsam, lässt ihn scheitern als Mann Gottes. Das muss uns bewusst sein, dass Leiterschaft nicht etwas ist, wonach wir uns reisen müssen, sondern eine hochriskante Berufung, wenn wir nicht aus diesen Fehlern dieser Gottesmänner lernen. Und für mich ist das eine tragische Geschichte, dass ein Mann, der außergewöhnlich war, wirklich, es gibt keinen zweiten wie Mose, mit dem Gott jemals so viel geredet hätte. Ich bin in den jungen Jahren meines Christseins davon ausgegangen, dass Gott immer redet, immer reden muss. Wenn man nämlich liest, und der Herr sprach zu Abraham, und dann im nächsten Kapitel, und der Herr sprach zu Abraham, und dann geht es so weiter, und der Herr sprach zu David, und ich habe gedacht, okay, keine Chance, mit dem redet Gott ja ständig. Bis ich irgendwann entdeckt habe, ja, was denn, wenn ungefähr, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber wenn ungefähr Gott 20 Mal zu Abraham geredet hat, in mehr als 170 Jahren, dann ist ganz schön viel Zeit dazwischen immer vergangen. Das hat mich beruhigt. Da habe ich gedacht, okay, habe ich eine Chance. Gott redet zu mir bloß alle paar Monate mal im Gottesdienst. Ein Wort ist dann hängen geblieben. Das hat mich im Innersten getroffen. Gott sei Dank. Da wusste ich, ich bin noch auf dem Weg. Er hat mich noch nicht verworfen. Diese Idee, dass Gott ständig reden müsste, so in dieser Form, dass er uns Anweisungen gibt, das ist eine Idee. Das ist nicht die Realität. Gott redet durch seinen Geist. Aber wir besabbeln doch unsere Kinder auch nicht von früh bis nachts und sagen, jetzt, man sagt, zieh deine Schuhe an, aber du sagst nicht, und danach nimm den rechten Fuß zuerst und mach einen Schritt nach vorne. Und danach musst du den nächsten Schritt machen. Und wenn du dann an der Tür angekommen bist, musst du den Türdrücker aufmachen. Das wissen die Kinder, nachdem man ihnen das zweite Mal gesagt hat, alles. Und dann lässt man sie. Dann kriegen sie irgendwann Aufträge. Und wenn es gehorsame Kinder sind, redet man nicht ständig und sammelt ihnen hinterher, sondern man genießt diese Gemeinschaft. Und so sollte unser Verhältnis zu unserem Vater im Himmel sein. Dass er unsere Gemeinschaft genießt und wir natürlich seine. Und trotzdem brauchen wir das Reden. Und warum redet er mit Mose so viel?
Weil er ihn ja darum gebeten hat, ganz dringend am Anfang, dass du ja bei uns bist.
Okay, das ist die eine Seite. Ja. Aber warum muss Gott mit Moses so sehr viel reden?
Weil das Volk Israel erstmal zu dem Volk gemacht werden muss, also erklärt werden muss, was es bedeutet.
Weil er ein Prophet ist. Und das, was Gott zu Mose redet, er liest Volk zu lehren hat. Und nicht nur das Volk damals, sondern diese Lehre gilt ja bis heute. Ja, das Gesetz des Moses ist ein Zuchtmeister auf Christus hin bis heute. Ja, wenn es durch Mose hat Gott geredet, du sollst der Menge nicht folgen zum Übeltun. Das gilt heute immer noch. Ja, durch Mose hat er geredet, du sollst dich nicht zu den Totenbeschwörern, Wahrsagern, Zauberern und anderen Okkultisten wenden. Das gilt heute noch.
Ich denke, damals hat das Volk so viel Mist gebaut. Deswegen hat Gott durch Mose immer Warnung gegeben.
Genau, und das ist uns durch den Apostel Paulus gesagt, also extra nochmal aufgenommen und bestätigt worden, das war ein Gründerbrief, dass diese Dinge Ihnen, dem Volk Israel, widerfahren sind zu unserer Belehrung. Und deswegen musste dieser Lehrer des alten Bundes alle diese Worte Gottes weitergeben. Und dann kommt die Situation, dass er wegen der Widerspenstigkeit des Volkes versagt. Und an dieser Stelle unterscheidet er sich vom Propheten des Neuen Bundes, von Jesus, der Gott sei Dank nicht versagt hat. An keinem Punkt. Und zu sehen ist es, dass der eine dem Tod unterworfen ist und der andere den Tod überwindet. Der eine begraben wird und der andere, nachdem er begraben wurde, wieder aufersteht. Das ist der Beweis. Um diesen Punkt dreht sich der gesamte christliche Glaube. Wer Jesus Christus bekennt als seinen Herrn und glaubt, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, ist gerettet. Das ist das einzige Zentrum, um das sich die gesamte Botschaft der Bibel bewegt. Glaubt heißt nicht, dass es nicht angegriffen wurde oder dass es nicht durch Zweifel getestet wird. Aber diese Sicherheit dürfen wir haben und das dürfen wir auch immer wieder, wenn wir sonst innerlich angegriffen werden, bekennen. Wir sagen, ich glaube, dass Jesus mein Herr ist. Ich bekenne, dass Jesus mein Herz ist und ich glaube, dass er lebendig ist. Und wir werden sehen, dass der Teufel von uns steht. Mit dieser einfachen Sache können wir immer wieder überwinden. Und Mose stieg von den Ebenen auf den Berg, den Gipfel, Jericho gegenüber. Und der Herr ließ ihn das ganze Land sehen, das Land Gilead bis Dan. Und das ganze Land Naphtali, das Land Ephraim und Manasse, das lag hinter ihm. Und das Land Juda bis zum hinteren Meer und den Süden und den Jordankreis, die Talebene von Jericho, der Palmenstadt bis war. An dem Tag war mal kein Dunst, kein Nebel, keine Wolken, dort war klare Fernsicht. Ich kenne ja Israel ein bisschen und auch so den Süden. Ich war im Sommer dort war das dunstig. Da ist es schön, wenn man schon 20 Kilometer weit gucken kann. Aber wenn so ein klarer Tag ist, kennt man ja vielleicht, ich komme aus einer Bergregion, vom Fichtelberg aus hieß es, gab es ganz seltene Tage, da konnte man das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig sehen. 120 Kilometer. Die Halsbrücke Elster, also kurz vor Dresden, das haben wir als Kinder schon gesehen. Unglaubliche Fernsicht, wunderbare Momente, wo man diese ganze Weite des Landes, in dem man sich befindet, einmal wahrnimmt. Das zeigt Gott dem Mose, und zwar mit seinen sichtbaren Augen, nicht nur im Geist, Und der Herr sprach zu ihm. Das heißt, Gott redet wieder. Gott redet auch im Angesicht des Todes mit ihm. Das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, dem ich sprach, deinen Nachkommen soll ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht hinübergehen. Das ist das Letzte, was Gott zu ihm sagt. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und? Jo, nicht Mann, er, Gott selber, begrub ihn im Tal im Land Moab. Bet-Peor gegenüber. Niemand kennt sein Grab bis auf diesen Tag. Es gibt dazu ja diese ganz kurze Information im Judasbrief. Da können wir noch einmal reingucken. Das ist das vorletzte Buch der Bibel. In Vers 8. Gleicherweise beflecken auch diese Träumer das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Michael auch, das ist einer der Engelfürsten, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte, um den Leib Moses, wagte nicht, ihn zu lästern. Und das Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach der Herr, schelde dich. Das heißt, es war nicht nur im Leben des Moses, sondern auch bis in seinen Tod hinein die unsichtbaren Mächte involviert. Am Kämpfen. Ich sage das für uns. Wenn wir Menschen sind, Gott gehorchen, bewegen wir was in der unsichtbaren Welt. In der sichtbaren Welt wird der Wille Gottes sich vollziehen. Das, was Moses Auftrag war, nämlich die Versprechen Gottes, die er mehr als 500 Jahre vorher, zuerst dem Abraham, dann dessen Sohn Isaak, dann dessen Sohn Jakob gemacht hat. Nämlich, ihre Nachkommen in dieses Land zu führen. Indem sie zunächst als Fremde gelebt hatten, auf den Glauben Abrahams hin, dann in der Zeit Josefs und der Hungerkatastrophe, die damals über den Erdkreis kam, dieses Land als Fremdlinge wieder verlassen haben. Ganz nebenbei, die Geschichte des Volkes Gottes ist immer eine Geschichte der Fremdlingschaft, der Migration. Warum?
Weil er selber ein Fremdling war.
Weil Jesus selber ein Fremdling war. Nee. Das ist eigentlich. Genau, weil unser Bürgertum im Himmel. Wir sind auf dieser Erde Fremdlinge. Warum? Weil Satan der Fürst dieser Welt ist. Die Autorität, die Gott den Menschen gegeben hatte, über die Erde zu herrschen, hat er ja abgegeben an den Verführer und Lügner. Und hat sich dem unterstellt, der eigentlich kein Recht darauf hat. Und bis Jesus wiederkommt, sind wir Fremdlinge und ohne Bürgerrecht auf dieser Erde. Und nur dieses, ich sage nur, diese Erzväter waren fremd. Abraham hat sein Vaterland verlassen sollen auf den Glauben, auf das Wort Gottes hin und hat es im Glauben getan. Und Isaak wohnte als Fremdling in dem Land. Und Jakob ist dann als Fremder auch wieder weggezogen, als die Existenzgrundlage entzogen war. Aber zeichenhaft ist sie durch Mose vorbereitet worden. Mehr nicht. Nicht in Beschlag genommen. Mhm. Mose hat das sehen dürfen. Aber wenn ich sage, nicht in Beschlag genommen, dann stimmt es nicht ganz. Wodurch war Mose an der Landnahme beteiligt? Das ist für uns ganz wichtig.
Ja, bis zum Jordan.
No. Weil Gott von dem Geist des Mose durch Handauflegung auf Josua gelegt hatte. Lesen wir gleich jetzt nächstes. Wir blättern einmal weiter. Wir gehen bitte einmal in Josua 1. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, und sagte: Mein Knecht Mose ist gestorben, und nun mach dich auf. Geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihm gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Und so weiter. Nur sei stark und mutig. Okay. Und wir können sogar noch in unser eigentliches Kapitel zurückkommen. Da wird es noch deutlicher geschrieben, im Kapitel 34.
Vers 9 noch.
Genau. Und Josua, der Sohn Nun, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Kinder Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr Mose geboten hatte. Das heißt, der Geist des Mose war auf ihm. Der Geist des Mose ist was? Der Geist Gottes natürlich. Und wenn es also heißt, selig sind die Toten, die dem Herrn sterben von nun an, ihre Werke folgen ihnen nach, dann hat es genau damit zu tun. Alles, was im Geist gewirkt ist, ist behalten. Wir mögen unseren Leib hier verlieren, zurücklassen, als Leib der Sünde und des Todes. Aber die Werke, die im Glauben, die Werke, die im Geist, die Werke, die im Gehorsam da sind, die sind dann schon vorausgegangen. Und die vollziehen sich weiter. Ich habe im Vorfeld dieser Predigt einmal auf die Stellen Bezug genommen, wo von Mose und Josua in Kombination die Rede ist. Ich möchte euch einen ganz kleinen Anteil geben. Übrigens, wer weiß spontan, Josua war ja einer der 12 Kundschafter, für welchen Stamm er gezogen ist. Es waren zwei, Josua und Kaleb, die sich als treu erwiesen haben. Kaleb war aus dem Stamm Juda.
Ach, Kaleb war Juda.
Und Josua hieß eigentlich Hoshea. Und Mose nannte ihn Jehoshea. Das ist Jeshua, das ist Jesus.
Ja.
Also Hoshea bedeutet Rettung. Hoshea, Joshua ist Gott ist Retter. Der Herr ist Retter. Jeschua, das ist das, was die Juden heute, wie sie ihn noch nennen, ja? Israel, Persischen. Gott rettet. Also seine Namensbedeutung war Rettung. Und Mose gibt ihm einen Beinamen und sagt, Gott ist Rettung. Er hat das Jo davor gehängt. Bitte? Aus dem Stamm Ephraim Josef. Das ist interessant. Das ist mir heute auch was bewusst geworden, als ich nochmal so die Geschichte mir angeguckt habe. der Glaube, der Geist Josefs war auch in Joshua. Mose kam aus welchem Stamm?
Levi,
natürlich. Also, es sind die drei heiligen Stämme. Juda mit den Leviten und Ephraim, der Gesegnete Josefs, die an dieser Stelle zusammenwirken. Das erste Mal, wo Josef auftritt in der Erzählung in Verbindung mit Mose, ist wann? Bitte?
Wenn Mose auf den Berg Sinai steigt, mit ihm
zusammen. Genau, das kommt später.
Joshua? Wo ist er?
Wo?
Mit Josef.
Na, das ist ja, wie man morgen nachfolgt, das Zelt.
Das kommt auch später.
Das ist der erste. Und der Name?
Bitte?
Das ist bei der Schlacht, wo er den Namen
genau. Bei der Schlacht gegen die Amalekiter. Und ich finde, das ist ebenfalls mit dem geistlichen Inhalt verbunden. Die Amalekiter, die Feinde Gottes, die sich über die Schwachen hermachen. Ja? Das ist ja diese unverzeihliche Sünde, dass sie nicht kämpfen wie Moab und Ammon gegen die Schlachtordnung Israels, sondern dass sie sich von hinten praktisch anschleichen und die Nachhut schlagen. Das waren die Schwachen, das waren die Behinderten, das waren die Mütter mit kleinen Kindern. Das waren die älteren Leute, die also nicht so flink waren. Das waren wahrscheinlich auch ein bisschen die faulen Leute, die nicht so aus dem Knick gekommen sind. Es gab zwar die Ordnungen, wie die auszuziehen hatten, aber Nachhut heißt, das sind so die unter dem besonderen Schutz Gottes stehen. Die Schwachen stehen unter dem besonderen Schutz Gottes. Und wer die angreift, vergreift sich an Gott. Und dort ist Josua das erste Mal am Kämpfen. Und es war kein einfacher Kampf. Denn wir lesen, solange Mose seine Hände zum Himmel, wo, also zu Gott, hatte Josua die Oberhand. Und wenn er sie sinken ließ, waren die Amalekiter stärker. Und dann kommen die beiden, Aaron und Hur, die in die Hände oben halten, bis diese Schlacht geschlagen ist. Ich sage das mal so, wenn man sich als zukünftiger Leiter qualifizieren will, und ich empfehle das dringend unseren jungen Männern, unseren jungen Brüdern, dann achte darauf, dass ihr das Volk Gottes unterstützt gegen diejenigen, die Schwachen bekämpfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. An dieser Stelle geht es kein Zurückhaltung zu üben und auch nicht irgendwie pazifistisch zu sein. Zur Gerechtigkeit des Hiob gehörte, dass er das Gebiss des Gesetzlosen zerschlagen hat, um seinen Zähnen die Beute zu entreißen. Es gibt bis heute gesetzlose Leute, die andere zur Beute nehmen. Keine Ahnung. Es gibt ein riesiges Feld. Sexualität mit Kindern, Verführung von Minderjährigen, Diebstahl von Armen, falsche Wegführung von Blinden. Also, wir können eine ganze Menge aufzählen. Die Bedrückung von Fremden, also von Migranten. Viele solche Beispiele, oder das, die Verachtung gegenüber Witwen und Waisen, dass oft in Kirchen, dass solche Randsiedler, solche Behinderten oder Sozialbehinderten nicht geholfen wurde, sondern dass man denen mit Verachtung begegnet ist. Das ist eine Sache, die Gott wirklich hasst. Und an diese Dinge oder auf diese Dinge zu achten, das qualifiziert junge Leute für künftige Leiterschaft. Weil
Ich sage das, wir haben schon von Kind an ein feines Gespür für solche Ungerechtigkeit. Und das wird in manchen Fällen abtrainiert. Und wir sollten darauf achten, dass wir diese Dinge bewahren. Dass wir das auch den nächsten Generationen weitergeben. Dort ist das erste Mal die Rede von Josef. Dort wird er das erste Mal in Erscheinung. Und dann tatsächlich. Bitte?
Die Traube.
Vorneweg, und der Herr sprach zu Mose: Schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich das Gedächtnis Amaleks ganz und gar unter dem Himmel austilgen werde. Das heißt, es gibt dort als nächstes den direkten Auftrag Gottes, diesen zukünftigen Leiter, als der noch nicht übermäßig in Erscheinung getreten war, zu coachen. Und diese ganz klare, ich sag mal, den klaren Hass Gottes gegen dieses Verhalten festzuhalten. Solche Dinge muss man auch als Mann Gottes, als zukünftiger Leiter wissen und ernst nehmen, festhalten. Und dann ist diese Begegnung auf dem Gottesberg, dort merkt man, dass Josua aus der Erfahrung heraus reagiert und nicht, also aus seiner Erfahrung heraus und nicht aus der Sensibilität. Das heißt, als sie vom Berg zurückkehren und Josua hörte die Stimme des Volkes, dass es jauchzte und sprach zu Mose: Kriegsgeschrei ist im Lager. Das war sofort die Erinnerung. Er war als Kämpfer unterwegs und dann denkt er, es geht wieder genauso weiter. Das ist auch ein ganz klassischer Stockfehler, den man als Anfänger macht. Wir machen Erfahrung mit Gott und denken, die nächste ist genau dieselbe. Und dann kommt aber ganz was anderes. Und Mose unterscheidet das, sagt, nee, das ist kein Kriegsgeschrei, das ist hier Tanzmusik. Wirklich, wir können endlos viel solche Kleinigkeiten lernen, dass man könnte. Ich bin so dankbar, dass uns diese Details alle mit aufgeschrieben sind, weil wir daraus aus, ohne dass wir alle Fehler selber machen müssen, von anderen lernen können, wie man auf solche Unterschiede achtet, oder dass man auf solche Unterschiede achten muss. Und dann heißt es weiter, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Sein Diener aber Josua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes.
Wo steht denn das jetzt alles?
Alles zweite Mose. Von Kapitel 17 bis 33 sehen wir jetzt schon. Und 4. Mose 11, und Josua, der Sohn Nuns, der Diener Moses von seiner Jugend an. Da wird das nämlich mal deutlich. Er war von frühzeitig an bei ihm. Und da muss ich sagen, das ist nicht selbstverständlich. Denn man denkt es, erstens, Mose hatte selber Söhne. Dann, er hatte eine vergleichsweise große Verwandtschaft, teilweise auch eine berühmte Verwandtschaft. Aber dass jemand aus einem anderen Stamm zu ihm kommt und ihm dient, da bin ich mit Sicherheit davon überzeugt, dass das Angebot dieses jungen Mannes war. Dass er selber bereit ist zu dienen. Und in der Hinsicht, das kann ich von mir selber sagen, nicht damit rechnet, dass er selber einmal an vorderster Front stehen wird. Ich kann das so bezeugen, ich habe jahrzehntelang war ich dankbar, dass ich an zweiter oder dritter Position den Männern Gottes die Arbeit abnehmen konnte. Praktische Sachen. Fahrdienste, irgendwas, nur dann, weil ich gesehen habe, dass das gesalbte Leute waren, dass ihr Dienst gefördert ist. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis Gott mich selber an solche Stelle berufen hat. Und auch das sage ich wieder unseren jungen Brüdern. Bringt euch ein. Seid aktiv. Bemüht euch, einfache Dinge zu übernehmen. Und Gott wird das segnen. Ich sag mal so, wer,
Wer hätte jemand wie Johannes auf dem Schirm gehabt, dass er so einen verantwortungsvollen Dienst tut? Ganz einfach angefangen, das zu tun, was niemand gemacht hat. Heute verantwortlich für den gesamten Bereich der Predigtdienste und für vieles in der Außendarstellung. Dann finden wir eben 4. Mose 13 die Namen derer, die er aussendet. Und dann 4. Mose 27, und der Herr sprach zu Mose und nimmt Jelusa, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Und da ist noch lange, bevor dann die Verantwortung übergeht, diese Einsegnung, diese Ordination, diese Berufung in den Dienst schon Gott selber vorbereitet. Ebenfalls nicht aufgrund eines aktiven Betens. Es muss sagen, oh Herr, zeig mal, wen ich denn als Nachfolger kriegen soll. Sondern der Herr sprach zu ihm. Das sage ich mal auch als Tipp. Die wichtigen Dinge, für die müssen wir gar nicht beten. Die sagt Gott uns zu lösen. Also ist es nicht in unserer Verantwortung, dafür zu beten. Gott beauftragt uns, wichtige Dinge zu tun. Und dann und Mose gebot ihretwegen Eliasar dem Priester und Josua dem Sohn Nuns, also denen, die sich gegen Gott empört hatten. Und im 5. Buch Mose 31, also kurz bevor wir jetzt zu diesen Abschiedsdiensten des Mose kommen, heißt es, und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du wirst ihnen das Erbe ausnehmen. Da merken wir, wie tief Mose übereingestimmt hat mit dem Plan Gottes. Gott hat ihm vorneweg gesagt, du wirst dort nicht reinkommen, wegen deines eigenmächtigen Handelns. Und er widerstrebt nicht, er hat einmal Gott gefragt, er hat seine Antwort gekriegt und dann ist er voll in Übereinstimmung mit ihm und segnet und beauftragt seinen Nachfolger. Und ich finde es interessant, dass er es exakt mit denselben Worten tut, die Gott dann in Josua 1 zweimal wieder benutzt. Sei stark und mutig. Das deutet worauf hin?
Obwohl er ein Töpfer war.
Ja, dass Josua zwar bereit war zu kämpfen, aber kein Draufgänger. Also keiner, der in eigener Überheblichkeit oder im Draufgängertum Dinge gemacht hat, sondern eher vorsichtig als einer, als ein Diener, als ein Mensch mit dienendem Herzen. Ich finde es besser, man muss jemanden ermutigen, als wenn man ihn zügeln muss. Bremsen funktioniert sowieso nicht. Aber es wird uns gesagt, sei nicht unverständlich. Wie Rost und Maultier, mit Zaum und Zügel musst du sie lenken. Ja, das sind also die Wilden, die immer alles besser wissen als Gott. Brauchst du einer. Da muss man dann gebremst werden und das tut dann echt weh. Das ist also keine Handbremse, sondern das ist etwas, was dann einschneidet ins eigene Fleisch. Ja, so viel einmal als kleiner Ausflug. Ansonsten lesen wir, und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht schwach und seine Kraft nicht geschwunden. Nach 120 Jahren tritt er in voller Kraft auf. Und ich glaube, nur deswegen konnte er dann auf dem Berg der Verklärung mit Elia zusammen den Ausgang des Herrn beraten. Wenn dann so ein dattriger Kerl da gestanden hätte, das hätte nicht gepasst zu dieser würdigen Aufgabe. Also keiner, der alt und der Tageserfahrung. Wisst ihr? David, der war knapp über 60, also so mein Alter, als er schon nicht mehr hochkam und eine Frau an seine Seite als Wärmflasche gebraucht hat, weil er im Bett schon fertig war. Der hat dann zwar noch ein bisschen gelebt, aber da war die Kraft schon raus. Bei Mose nichts dergleichen. Er tritt ab in der Fülle der Kraft. Ich sage das mal für uns. Ich denke, viele haben so das Ziel, alt und der Tage satt dann mal zu gehen. So richtig. Wenn man alles geschafft hat. Ich kenne das. Ich habe das im Jahr 2000 erlebt, da war ich 40 Jahre alt. Hatte Gott mich gerade geschickt zu meiner ersten Missionsreise und ausgerechnet dorthin, wo ich als junger Kerl gesagt hatte, oh Gott, ich soll jetzt mein ganzes Leben haben. Ich werde alles machen, was du willst. Aber bitte schick mich nicht gerade nach Russland. Das war mit der DDR-Vergangenheit, wo wir ja trainiert waren, die Sowjetunion als unseren Freund und Helfer zu betrachten und so weiter. Ich habe gedacht, nee, das da nicht hin. Und ausgerechnet meine erste Missionsreise ging dorthin. Und dann habe ich gesehen, was Gott für Wunder zu tun in der Lage ist. Und waren sie 6 Wochen mehr als 5000 Kilometer unterwegs. Und ich bin die letzten 2000 Kilometer am Stück zurückgefahren. Ich habe nur wenige Stunden unterwegs geschlafen. Ich glaube 2x3 Stunden. Und bin dann hier angekommen, als gerade der Frauenkreis war. An einem Donnerstag Vormittag. Also buchstäblich zu Tode erschöpft. Es war eine extrem intensive Rückfahrt mit ganz vielen Begegnungen und Wunder Gott. Ich habe dort das erste Mal jemand wirklich einen Engel an meiner Seite gehabt, buchstäblich. Durch ein ganz, zu der Zeit wirklich ganz gefährliches Gebiet. Die haben mich dann angefangen zu fürchten, weil wenn du 400 Kilometer sitzt ein Engel an deiner Seite, denkst ach, das ist ein junges Mädchen und merkst, irgendwann, das ist ganz was anderes. Dann hat mich diese Ehrfurcht gepackt und zum Schluss richtig die Angst. Ich dachte, was ist die, will die mit an die EU-Grenze, also Außengrenze, war ja noch ja, Polen. Und dann ist er, weiß ich nicht, Kilometer von der Grenze ausgestiegen.
Aber sie hat nicht gesprochen
mit dir, oder? Doch, wir haben also kaum gesprochen. Sie hat mir geantwortet, aber nichts von sich aus, gar nichts. Aber die hat mein ganzes Auto ruhig gehalten. Ich hatte zwischendurch bis zu 14 Leute in meinem leeren Transporter. Und dann kamen die das Streiten gekriegt. Und dann hat ein Mädchen vielleicht von 14, 15, ganz anders als die westukrainischen Frauen. Die sind alles eine kleine Kümmerlinge. Das waren kerniges, schwarzhaarige Mensch. Das war schon so außergewöhnlich und dann die ja, auftretenden Autoritäten, alle haben sie gekuscht und gemacht, was sie gesagt hat. Und als das Auto dann leer wurde und immer weiter zur Grenze, gedacht, pff, vielleicht will sie irgendwie das Land verlassen oder sowas. Und es gab ein einziges Haus weit in der Ferne, hat sie gesagt, dass sie aussteigen. So, einen wirklichen Schutzengel an einer Stelle, die wirklich gefährlich gewesen ist. Und dann bin ich nach Hause gekommen und auf dieser ganzen Rückfahrt hat Gott zu mir geredet, was ich zu tun hätte. Und genau so, wie ihr das gesagt habt, das war, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben, dass ich das so bis ins Detail genauso prompt gemacht habe, wie Gott geredet hat. Und dann habe ich gesehen, wie das wirkt. Als Beispiel, ich hatte noch einen Karton mit kleinen Geschenken und mit Bibeln und Traktaten. Das war von dieser riesen Transporter durchgeblieben. Und dann hatte Gott zu mir gesagt, gib das den Leuten, die ich dir sage. Und dann habe ich genauso verteilt, wie Gott mir das gesagt hatte. Und dann komme ich über die polnische Grenze und da bleibt ein Teil übrig. Wie gesagt, daher habe ich was versäumt. Denn wenn ich die nächste Nacht wieder durchgefahren hätte, dann war ich hier schon in Turun, habe dort wieder 3 Stunden geschlafen, in so einem Motel. Bin am nächsten Morgen frühzeitig noch in der Nacht wieder weitergefahren. Und dann steht ein Junge an der Straße und winkt. Und ich hatte vorhin gesagt, ja, zeig mir, wen ich mitnehmen soll. Und zwar, ich werde niemanden nicht anhalten, wenn jemand einfach so steht an der Straße, sondern nur, wer bittet, wer mich versucht anzuhalten. Und genauso habe ich das gemacht. Und dann ist dieser Junge und winkt. Und dann radebrechen wir so ein bisschen und er muss zur Schule und sein Schulbus ist nicht gefahren oder was auch immer. Und ich habe ihn in die nächste Stadt mitgenommen. Und dann habe ich gesagt, hier, ist das dieser Junge, für den das letzte Geschenk ist? Dann habe ich das gegeben, dann hat er sich so doll gefreut. Dann wusste ich wirklich, Gott hat mich bis in die Details geleitet. Und dann komme ich nach Hause und wir hatten ja viele Wunder erlebt. Ich erinnere an diesen Mann, der ein Ehemann einer Professorin, der so schwer Alkoholiker war. Und meine Übersetzerin hat mich in Sochi zu ihm geschleppt. Und wir haben miteinander geredet. Ich habe in die Bibel gegeben, von Jesus erzählt. Er sagt, aber der, mit dem wird nichts. Also mit dem, Glauben kann sie nicht richtig was anfangen. Ich komme ja aus der Suchtkrankenhilfe und habe von den Wundern Gottes erzählt, dass er Menschen rettet. Und sie sagt, das hat keinen Sinn. Mit dem Schwein, mit dem sie zusammenleben muss, das ist unnötig. Da war ich verwundert, dass so eine gebildete Frau so über den Mann redet. Und sie sagt, ja, ihr könnt da nicht reingehen, der ist nackt. Und dann hat Gott mir das gesagt, so zu handeln wie die Söhne Noahs mit Noah, mit dem betrunkenen Noah. Dann habe ich gebeten, ob sie uns eine Decke gibt. Und dann bin ich mit meiner Übersetzerin, wir hatten uns die Decke so auf die Schulter gelegt, buchstäblich so, wie das in der Bibel steht, genau so rückwärts in den Raum gegangen, haben den Mann zugedeckt und dann habe ich mir ein Gebet. Und dann sind wir losgefahren und ich war noch nicht in Deutschland, ich war dann einige Tage unterwegs und als ich auf dem Rückweg in Rostock am Don kam, hat die Übersetzerin, wie ihre Schwester, das war meine damalige Mitarbeiterin in Deutschland, geredet und die hatte mich angerufen und hat gesagt, weißt du, Frank, was passiert ist? Am nächsten, die Frau hat bei meiner Schwester angerufen und hat gesagt, ob dieser Mann Gottes nochmal kommen kann. Es ist ein Wunder passiert. Wir sind weggegangen ohne was. Und am nächsten Morgen ist der Mann wach geworden und aufgestanden, nüchtern und vernünftig und hat nicht wieder getrunken. Sich angezogen, hat sich bei seiner Frau entschuldigt und war den Alkoholismus los. Und dann war diese Frau überführt, dass Gott wirklich mit ihr redet und dass Gott wirklich der Gott ist, der Wunder tut. Und wollte den kennenlernen. Dann haben wir sie an die Gemeinde vermittelt und so weiter. Also mit dieser Erfahrung bin ich nach Hause gekommen, mit dieser Fülle an solchen Erfahrungen, tödlich erschöpft, habe mich dort ins Bett gelegt. Ich war dann 50 Stunden durchgefahren, bis auf diese 2 ganz kurzen Pausen. Und dann habe ich mich hingelegt, zu Tod erschöpft. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, so möchte ich mal vor dich treten. Jede Sache bis ins Detail erledigt zu haben, deine Wunder zu erleben und dann in deine Ruhe einzugehen. Mose war nicht so erschöpft, warum ich diese Geschichte erzähle. Mose war in seiner Kraft und ist vor den Herrn getreten. Heute sage ich, ich muss nicht unbedingt so mich erschöpft arbeiten. Wenn ich in den Werken Gottes bin, dann kann ich auch vor ihn treten in meiner Kraft, weil es seine Kraft ist. Und das, ihr Lieben, muss unseren Alltag bringen. Dass wir nicht mit unserer Kraft gehen, die ist begrenzt in seiner Kraft. Und die Kinder Israel beweinten ihn. 30 Tage. Und die Tage des Weinens der Trauben Mose wurden verendet und Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Das geht also über, der Dienst geht über in die Hand dessen, den Gott berufen hat. Aber es gibt zum Schluss ein Zeugnis über Mose. Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, der den Herrn gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose. Es heißt ausdrücklich in seinen Abschiedsreden, einen Propheten gleich mir wird der Herr erwecken. Das ist Jesus. Aber der war auch nicht in Israel. Deswegen ist das wirklich auch wahr. Jesus ist nicht nur der Prophet Israels. Jesus ist der Prophet, der zwar gesandt war zu den verlorenen Söhnen Israels, aber dessen Botschaft der gesamten Welt gibt. Dessen Prophetentum ein ewiges ist. Dessen Reich ein ewiges ist. Und deswegen, wenn wir im Totensonntag reden, dann muss über die Ewigkeit geredet werden. Dass nämlich unser Herr, der nicht nur den Herrn von Angesicht zu Angesicht gekannt hat, sondern der er selber ist, weil er in des Vaters Schoß war, von Anbeginn. Der führt einen ewigen Dienst. Der kriegt keinen Nachfolger. Da kommt keiner als zukünftiger Erlöser. Das ist derselbe. Gestern und heute und in Ewigkeit. Es kommt keiner mehr nach dem. Auch nicht Mohammed oder Moon oder wer auch immer sich noch als Verkörperung des Zukünftigen verehren lässt. Es stand nach ihm kein Prophet auf, nach allen Zeichen und Wundern. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Die der Herr ihm gesandt hatte zu tun im Land Ägypten, an dem Pharao und an all seinen Knechten und an seinem ganzen Land und nach all der starken Hand und nach all dem großen Furchtbaren, das Mose vor den Augen von ganz Israel getan hat. Da wird ja auf zwei Dinge Bezug genommen. Keiner nach Mose an Zeichen und Wundern. Das ist deswegen so wichtig, weil die Zeichen und Wunder des Mose die Zeichen und Wunder des Satans, die durch die falschen Propheten und falschen Priester des Pharao in der Welt waren, und das waren gewaltige Dinge, ja, auch die konnten ihre Stäbe auf die Erde schmeißen und sie wurden zu Schlangen. Aber sie wurden gefressen von dem Stab des Mose. Ja, auch sie konnten Zeichen und Wunder tun, um ihre Macht zu demonstrieren. Aber die Macht des Herrn, der durch Mose geoffenbart war, war stärker als das. Das ist deswegen so wichtig, weil wir ja auch in dieser Zeit des Endes zu tun kriegen mit den Zeichen und Wundern des Angegriffenen. Und die Zeichen des Mose überwinden diese satanischen Zeichen. Deswegen, wir müssen erfüllt sein mit dem Geist des Mose, mit der Kraft des Herrn, damit wir zu unterscheiden vermögen. Zwischen diesen Machttaten, zwischen diesen Kraftausübungen. Die ganze Welt soll verführt werden durch die Zeichen und Wunder, die dieser Antichristus tut. Das wird auch passieren. Außer bei denen, die die Macht des Herrn kennen. Und da hinein sollten wir zu treten lernen. Und zwar nicht erst am Ende, sondern jeden Tag. Amen.